After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks NFL zu Woche 8 in der NFL. Es gab wieder viel zu sehen, viel zum Kopfschütteln, ein bisschen zum Begeistern und viel zu diskutieren. Und deshalb haben wir unsere Experten wieder in Leitung, zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn, der letzte Woche wacker durchgehalten hat. Hallo Christian.
Was meinst du mit letzte Woche wacker durchgehalten?
Naja, wir haben es durchgezogen alleine.
Ach so, ja gut, aber Nicola, das ist ja mit dir gewohnte Kunst, ne? Also das haben wir öfter schon gemacht, insofern alles wunderbar. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, wieder Teil dieser Podcast-Aufnahme sein zu dürfen.
Ja, und wieder Platz genommen auf einem abgekühlten Sitz, der nicht so heiß ist wie mancher Sitz in Indianapolis. Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Nee, ich habe auch wacker durchgehalten im Kampf gegen das Virus. So ist es nicht. Moin, moin.
Ja, gut, okay, das stimmt. Aber ja, wir sprechen also über das, was unter der Woche passiert ist und müssen feststellen, nach dem Thursday Night Spiel Buccaneers gegen Ravens, die NFC South ist schwere Kost, Jan, und die Offense der Bucks umso mehr.
Ja, das ist gefühlt wird das immer schlimmer, hat man fast den Eindruck, obwohl es ja, also die Statistiken von Brady sehen ja nach wie vor okay aus soweit, aber diese Offense ist vollkommen unrund. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, dass das Laufspiel der Buccaneers halt jeder Beschreibung spottet. Man kann es ja nicht anders sagen. Also das ist mit das Ineffektivste, was in der NFL gerade so passiert. Und Brady kann da nicht dauerhaft die Kohlen zum Feuer holen. Ist ein Sieg der Ravens, der meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung geht, der auch hätte durchaus noch deutlicher ausfallen können, trotz des Rückstands in der ersten Halbzeit. Ich bin bei den Buccaneers ist absolut der Wurm drin gerade. Das muss man so deutlich sagen. Auch dass sie jetzt zum wiederholten Male mit ihrer Laufdefense, die ja die letzten Jahre in der Gesamtdefense halt immer die große Stärke war. Die war immer eine der besten. Ich glaube, die letzten zwei Jahre sogar die beste der Liga. Hängt dann wahrscheinlich von den Statistiken oder Metriken an, die man da anwendet. Aber dass die jetzt zum wiederholten Male halt so viel Yards abgibt und auch so viel Yards per Carry abgibt. Das war jetzt irgendwie das dritte Spiel hintereinander mit über 7 Yards und damit wirst du natürlich nichts. Klar, die Ravens sind bekannt für eine gute Rushing Offense, insbesondere eben mit Lamar Jackson, aber es lag jetzt in diesem Spiel ja wirklich nicht nur an ihm, sondern da konnte jeder Running Back laufen. Das ist dann natürlich ein Problem. Bei den Ravens frage ich mich immer noch, warum die ihr Potenzial nicht abrufen, was meiner Meinung nach ein bisschen höher sein müsste, als es ist. Gerade mit der Offense, dass es einfach diese Konstanz nicht gibt. Gut, jetzt mussten sie auf Mark Andrews verzichten. Isaiah Likely hat als sein Ersatz wirklich eine gute Partie gemacht. Irgendwie hakt es da, dass die Spieler halt mal souverän gewinnen können. Das passiert bei Baltimore gerade nicht. Trotzdem halte ich sie in ihrem Peak für eins der besten Teams der NFL nach wie vor. Hinter den offensichtlichen Top-Teams, würde ich sagen.
Die Probleme, die Baltimore hat, die hätte man in Tampa, glaube ich, gerne, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich meine, auch Baltimore ist nur in Anführungsstrichen 5-3 und auch dieser Sieg war ja jetzt nicht übermäßig souverän.
Nee, aber ja, 5-3 und
bei Tampa ist halt komplett der Wurm drin. Also das kann man schwer erklären, finde ich.
Das kann man schwer erklären, das kann man sich auch noch schwer anschauen, aber ja, wir freuen uns alle auf dieses Münchenspiel in 10 Tagen.
Was witzig ist, weil sich ja wirklich das Narrativ komplett verändert hat von
natürlich.
Am Anfang. Naja, man sieht halt Tom Brady und der macht die Seahawks platt. Das Spiel wird vollkommen uninteressant, weil er spielt gegen ein schlechtes Team und das wird ein Blowout zu einer ganz anderen Situation jetzt, mit einer ganz anderen Dynamik.
Also, Ja gut, also als Blowout habe ich es nie gesehen, aber ich meine, dass man dachte, die Voraussetzung wäre Tampa im Angriff zu einem weiteren Playoff-Run gegen Seattle im Umbruch. Ja, also dass Seattle jetzt wahrscheinlich als Favorit in diese Partie geht, das stimmt. Das hatten wir so nicht erwartet. Dass das jetzt ein Blowout wird,
naja, sagen wir mal so. Jetzt würde das keiner mehr zugeben, aber ich habe das ein oder andere in der Hinsicht doch gehört, dass das Spiel jetzt nicht übermäßig spannend wird.
Ja, aber das kann
ich. Und ich war geneigt, dem recht zu geben. Aber man weiß es natürlich nicht.
Haben wir es mal so aus der Erfahrung heraus, auch viele der London-Spiele im Stadion gesehen zu haben. Ich habe, glaube ich, einmal einen Blowout gesehen, das war Jaguars 49ers, aber sonst war das ja teilweise magere, aber sehr oft nah beieinander magere Kunst.
Das mag sein, aber was macht es für einen Unterschied, ob man es dort live gesehen hat oder im Fernsehen? Der Blowout bleibt der Blowout.
Ja, schon klar, aber irgendwie so das Gefühl bleibt, dass es halt die Reise nach Europa wirkt dann doch irgendwie auf beide Teams und
Leistungshemmend,
genau. Wobei, also ich meine, jetzt hatten wir Jaguars gegen Broncos, die Leistung ist auch westlich des Atlantiks bei den beiden gehemmt und Christian und das, wie soll ich sagen, es war jetzt auch nicht grandios, also ich meine, die Broncos haben gewonnen, aber oh boy, wir mussten bis zur Hälfte des zweiten Quarters warten, bis die Broncos mal einen First Down hatten. Und die Jaguars können sich immer noch ärgern, dass sie in der Zeit das Spiel nicht gewonnen haben. It wasn't pretty, Christian.
Wie war es denn sonst?
Voll.
Also hast ja schon ein paar London-Spiele erlebt. Und es war ja wohl, also was ich gehört habe, es war ja jetzt das erste Mal, dass das ein Jaguars-Heimspiel war.
Ja, führte auch zu manchen Irritationen, ne?
Kannst du die ausführen? Weil genau von denen habe ich gehört. Aber sie also irgendwie Rahmenprogramm wäre ein bisschen abgespeckt, whatever. Ich weiß es nicht. Also
quasi. Ja, also es war jetzt kein NFL-Spiel mehr. Also bisher wurden diese London-Spiele alle von der NFL organisiert. Und das war jetzt ein Jaguars-Spiel. Also sprich, nicht die NFL macht alles für die Teams quasi, die nur hinreisen müssen und sich quasi in die Locker-Rooms begeben und so weiter, sondern das war jetzt ein Jaguars-Heimspiel. Dementsprechend auch logischerweise das Jaguars-Heimspiel-Programm, sprich, die Jaguars machen zu ihren Heimspielen keine Show in der Innenstadt von Jacksonville, also machen sie auch keine Show in der Innenstadt von London. Für die Season-Akkreditierung für die NFL-Spiele in London hatten, die haben sich dann schon gewundert, dass die Season-Akkreditierung nur für zwei der drei Spiele gegolten hat und sie sich getrennt für Jacksonville, bei Jacksonville nochmal hätten akkreditieren müssen für das Spiel. Da wurde der ein oder andere an der Akkreditierungsstelle plötzlich dann doch abgewunken, so von wegen, you're not on my list, was zu Diskussionen führte und so weiter. Also deshalb, es war tatsächlich ein NFL, ein Jaguars-Heimspiel und keine NFL-Orga im Ausland quasi. Das vielleicht dazu, aber ansonsten, es waren 86.000 Zuschauer da, Rekord für ein Spiel in UK. Die Jaguars haben sich tatsächlich so eine Fanbase in London aufgebaut. Ich meine, es waren auch so, würde ich schätzen, so um die 15.000 bis 20.000 Broncos-Fans da, so ist es nicht, weil da waren viele in Orange und bei den Turnovern und bei den Touchdowns hast du schon gemerkt, dass da eine gewisse Fanbase da ist und als die Broncos bei irgendeinem 4.-1 Ende des ersten Quarters gepuntet haben, da hast du auch die 20.000 Buhnen hören. Aber wie gesagt, die haben sich da tatsächlich bei den Jaguars so eine kleine Fanbase aufgebaut, die vielleicht sogar größer ist als bei sich zu Hause in Jacksonville. Es funktioniert, sagen wir es mal so.
Das ist gemein.
Das,
ja, interessant, weil ich habe nur zwischendrin die Scores verfolgt, weil das quasi zwischen dem zweiten und dem dritten Vorrundenspiel beim Jugendländerturnier halt. Deswegen kann ich auch ehrlicherweise noch nicht so viel sagen. Währenddessen der Herr Wegwert sichtlich abgelenkt ist. So sad.
Sichtlich.
Ja. Ja, aber also, keine Ahnung, dass das, also zwei Offenses sind, die halt ziemlich shot sind. Wie gesagt, der Jaguars Frühling währte nur kurz. Dann kam ein Aprilsturm und ließ ihn da weg. Und Denver, zumal jetzt noch mit der Geschichte, dass man jetzt Bradley Chubb halt getradet hat, zu den Dolphins. Wenn man Contender ist, tradet man den noch nicht weg. Also, oder man merkt, man kann sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und nimmt halt noch mit, was es geht, ja. Aber das hat mich schon überrascht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir haben ja vor der Saison schon gesagt, dass es viel Katastrophenpotenzial hat und bis jetzt hat es ziemlich, also die Katastrophenerwartung hat es ziemlich stark erfüllt, wenn sie nicht sogar übererfüllt wurden. trotz des Sieges. Also gut und wichtiger Sieg, aber ja. Also keiner ist von der Gerd vor den Broncos.
Aber mal ganz im Ernst, wo Nikola das gerade sagte, also als Jacksonville mit 7-0 Führung an der einen Yard-Linie steht und Trevor Lawrence diese vollkommen abstruse Interception wirft.
Die war ja direkt vor meiner Nase, ne? Und ich so, nee.
Ich glaube nicht, also es ist ja nichts gesagt, es ist Anfang des zweiten Viertels, es steht dann 0-14, aber bei der Offense, die Broncos über weite Strecken hatten, am Ende sah es ja dann ein bisschen besser aus. Ob die da zurückkommen, I don't know.
Aber die war so böse, die Interception.
Ja, wirklich, wirklich grotesk.
Wie er den Linebacker komplett übersieht, ja. Weiß auch nicht. Jacksonville verliert und die Broncos, also es ist 2-6 und damit selbst in dieser schlechten AFC South wahrscheinlich raus aus allem und die Broncos sind 3-5 und ich weiß nicht so wirklich, ob es sie weiterbringt. Aber gut, dann wussten wir, Blick auf die 18 Uhr Spiele am Sonntag, wir wussten nach der Niederlage der Buccaneers, und Jan, das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft, wir wussten, der Sieger zwischen den 3-4 Falcons und den 3-5 Panthers, 2-5 Panthers, wird die Tabellenführung in der NFC South übernehmen, womit eigentlich schon alles gesagt ist über diese NFC South in diesem Jahr. Und dann entwickelte sich das Ding zu einem Krimi. Ich weiß nicht, ob er qualitativ gut war, aber es war ein Krimi.
Ich kann mir nicht entscheiden, ob es gut war. Ja, es war mein Einzelspiel. Ich war auf jeden Fall relativ gut unterhalten. Das kann ich nicht anders sagen. In einem Spiel, wo wirklich alles drin war, wo es hin und her ging, wo es Führungswechsel gab, aber meist, also ein Großteil des Spiels waren ja die Falcons immer leicht vorne. Die Panthers kamen ran, Falcons haben nachgelegt und so weiter, bis es dann im vierten Viertel halt vollkommen abstrus wurde mit den Plays auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite, die Panthers konnten halt wirklich gut laufen mit Deonta Foreman. PJ Walker hat kein so schlechtes Spiel gemacht, war jetzt nicht super akkurat, aber hat immer wieder dann bei Third and Long, bei Second and Long das eine oder andere Play rausgeholt. Und die Falcons haben das vielleicht insgesamt ein bisschen, oder die Offense sah vielleicht jetzt ein bisschen konservativer oder weniger Big Play-lastig aus, aber hatten halt auch immer wieder eins drin. Und dann, also das Ende ist ja wirklich, kannst ja keinem erzählen. Also das ging ja schon ein paar Minuten vor Schluss los, gar nicht erst mit den letzten Plays dann, dass halt, nachdem die Panthers das erste Mal in Führung gehen, dass die Falcons.
Mit Deonta Foreman, bitte sehr, ja, ausgerechnet.
Ja, mit Deonta Foreman. Aber vor allem, dass die Falcons dann mit diesem Damier Bird Touchdown zurückkommen, wo der ja wirklich einmal, der ja erst nicht nach Touchdown aussah, wo der einmal die ganze Secondary stehen lässt, ehemaliger Panthers Receiver auch noch. Hin und her und hin und her. Und letztlich, als dann Q das Field Goal macht, es sind ja jetzt nicht, wir reden ja jetzt nicht für den Chiefs oder Bills. Im Normalfall denkst du, das war's. Ne? Also,
Nur betonen, ich habe einen Tweet geschrieben, wie versauen die Falcons das heute?
Ja gut, aber das gehört mittlerweile auch zum guten Ton dazu. Letztlich haben sie es ja vorher, sie haben ja vorher den Turnover und Downs produziert, als DJ Moore den Ball fallen lässt bei Fourth and Forever. Auch da war es ja schon so, wie kann man den da über die Mitte relativ allein stehen lassen? Gut, er verliert den Ball dann und kann ihn nicht fangen, von daher alles gut. Und dann denkst du, naja gut, jetzt ist es aber eigentlich durch. Ja, war es halt nicht, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dieser Pass von PJ Walker auf DJ Moore, wenn das jetzt irgendein bekannterer Quarterback gewesen wäre, würde man den viel mehr abfeiern, denn das war einer der besten Pässe, die ich gesehen habe.
Der war 67 Yards in der Luft und damit der längste Pass in der Luft seit 6 Jahren.
Genau, das wollte ich gerade, ja, oder seit dem Next Gen Stats das irgendwie aufgenommen ist. Das war ja wirklich ein sensationeller Pass. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wie kannst du 12 Sekunden vor Schluss einen Spieler hinter deine Secondary laufen lassen? Das darf niemals passieren. Das ist das Einzige, was nicht passieren darf.
Was machen sie wohl, wenn sie sechs Punkte hinten sind und dann 41 stehen. Durch die Mitte laufen, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Du kannst also ganz bequem, gut, du darfst jetzt nicht, du musst halt irgendeine Art von bisschen Umbrella-Coverage spielen, du darfst jetzt nicht irgendwie 30 Yards downfield, solltest du jetzt vielleicht nicht die Seitenlinie offen lassen, weil dafür ist eben noch ein zweites Play oder wäre dann noch ein zweites Play da. Aber bitte, du kannst doch nicht irgendwie hinter deine Secondary rennen lassen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go.
Vor allen Dingen, wenn dann ein Linebacker zu Hilfe kommt, habe ich sehr viele Fragen.
Richtig, das war ja Rashan Evans, ne, der da ja irgendwie mitgelaufen ist. Dann und natürlich kriegt Carolina dann die Strafe für das Helmabziehen von DJ Moore, was man ja jetzt gehört hat, eigentlich hätte keine Strafe sein dürfen, weil es eben an der Seiten oder am Weißen schon nicht in der Endzone passiert ist. Sei es wie sei, ich hatte mit zwei Panthers-Fans zu der Zeit geschrieben und die meinten, das ist schon schade, DJ Moore ist seit Jahren dafür bekannt, ein relativ introvertierter Typ zu sein, der jetzt nicht unbedingt die Schnauze aufreißt als erstes. Und jetzt kommt er einmal aus sich raus und was passiert? Er kriegt die blöde Flagge, die dann den Extrapunkt halt zu einem relativ langen Field Goal werden lässt und das geht natürlich dann knapp daneben. Okay. Und dann haben wir ja nun das, da hast du wahrscheinlich wirklich gedacht, Nicola, gehe ich doch mal von aus, jetzt sind es same old Falcons, als Mariota dann diese Interception wirft, die ja jetzt nicht wahnsinnig... Nein,
stopp. Zwischendurch werden die Falcons versuchen sie einmal noch tief zu gehen und da gibt's ein Play, wo du so denkst, na, Pass Interference, ja nein, ne?
Ja, wir können jetzt jedes Play durchgehen, das stimmt, aber
Aber ja, bei der Interception mit dem langen Return dachte ich so, das war's. Und dann hatte ich mir tatsächlich in London was zu essen bestellt und es kam da gerade und ich dachte so, naja, schau's nochmal auf das Field Goal, ja, dann ist es vorbei und dann nehmen die Falcons eine Auszeit und dann musste ich runter. So.
Hast du das in der Kneipe geguckt oder?
Nee, ich war im Hotel schon.
Du warst schon im Hotel wieder, okay.
Bloß, das Angebot rund ums Hotel hat mich jetzt nicht so abgeholt, also habe ich was bestellt und das kam dann halt gerade und ich also runter und hol mein Essen und habe schon also gedanklich den Loss reingeschrieben, ja?
Ja, jeder hätte das getan, glaube ich, oder?
So, komm wieder hoch, das Spiel läuft noch. Oh.
Oh ja, und ich meine, wie er es vergeigt hat, ne, das war ja nicht mal knapp. Also nee. 32 Jahre so zu shanken, das muss man erstmal hinkriegen als NFL-Kicker.
Ja.
Ja, und dann eiskalt, wie die Falcons nun mal so sind, wie wir sie kennen, nicht wahr? bewegen sie sich dann das Feld runter. Und ich meine, wenn eins bei den Falcons sicher ist, dann ist es Younghoe Koo, ne? Also das ist der einzige Spieler, bei dem man relativ viel Optimismus haben kann, dass er es halt nicht versägt.
Das sind die Chargers-Gene.
Ja, das Gegenteil quasi, die Anti-Chargers. Bei den Chargers hätte das versägt. Ja,
jeder ich mein, Kicker, den die Chargers cutten, der hat halt Erfolg. Siehe Josh Lambo über weite Zeiten.
Aber bei Kuh war es ja wirklich auch, ich meine, den hat er was, 3 Spiele gehabt oder so und danach war er Geschichte? Das war ja auch wirklich relativ kurz, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das war nicht viel. Aber Kuh hat dann halt einfach, nachdem Pinero die beiden Kicks halt versammelt hat, hat er dann Thank You gesagt und das Spiel dann entschieden.
Boah, Alter. Ich gehe raus.
Es waren übrigens 4 Spiele von Q für die Chargers. 3 von 6.
Ja, nicht schlecht. War ich nah dran.
Und 9 von 9 Extrapunkten.
Übrigens, dieser Touchdown-Pass von Walker, Mahomes hat ja auch getwittert, so, das war der beste Pass der Saison. Ja, du wirst dich an das Ding erinnern können. Mich hat er so ein bisschen an das Signature-Play von Blake Bortles im College erinnert.
Ja.
Ganz spät, irgendwie auf 12 Sekunden auf der Uhr. Ich meine gegen Temple, ich bin mir nicht mehr sicher, aber
Da gehst du jetzt zum Beten hin, ja?
Alter. Gut, aber du weißt, was ich meine, ja.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber das Ding war einfach, also das hier,
ja.
Gibt wenig bessere Pässe in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Ich möchte nicht übertreiben, aber
ja. Das
ist schon ein krasses Ding gewesen.
Nachdem die Saints die Raiders 24-0 aus dem Stadion prügen, Christian, sind die Falcons jetzt also Tabellenführer in der NFC South. Man muss sich wirklich kneifen, um das zu sagen. Mit 4-4, wer gewinnt diesen Süden, Christian?
Ja, das Ding ist halt, nachdem Jan ja in einem anderen Podcast in ähnlicher personeller Zusammensetzung schon die Münze ins Spiel gebracht hat, wäre hier der Würfel tatsächlich das entsprechende Gerät. Da hast du mich das letzte Woche auch schon gefragt. Ich glaube, ich bin auf New Orleans. Ich habe gesagt, die Buccaneers müssen es gewinnen.
Ja, das haben sie ja nicht.
Ich gehe auf New Orleans. Also, Recency Bias vielleicht, aber ich muss zugeben, dass ich halt von dem Spiel gar nichts gesehen habe und da mich total gewundert habe, als ich diesen Score gesehen habe. So 24-0, dass die Raiders da so komplett chancenlos waren. Hätte ich nicht zwingend gedacht, aber die Saints sind in vielen Bereichen nicht schlecht gecoacht. Die haben Defense, habe ich den Eindruck, wird jetzt so langsam besser, die groovt sich so langsam ein. Und das jetzt nicht nur wegen dem Nuller-Burger jetzt aus dem Spiel, aber
ich glaube, in dem Fall ist es dann Donut, ja. Christian, aber ich bin mir bei den kulinarischen Donuts, Sachen nicht so ganz so sicher.
Ja, es ist, ja, also ich habe halt auch das Ding, dass die Entscheidung halt erstmal pro Dalton, man muss mal gucken, wie lange das dann hält, dass es halt auf Fehler von meinem ausgegangen ist, wenn Dalton nicht gerade zwei Pick-Sixes in Arizona wirft. Ich hätte die Saints auch bei weitem nicht so stabil, kannst du die auch nicht nennen, aber die sind auf jeden Fall sehr competitive und Peter King hatte die irgendwie als Super Bowl Favorit in der NFC, so habe ich sie nie gesehen, aber sind sie das stabilste Team?
Hm? Nee, wirklich nicht, also da verstehe ich.
Aber bei halt souverän 3 und 5, ne? Das dürfen wir bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen.
Ja, ich werde aus der Division nicht schlau. Aber das wird, glaube ich, im Moment niemand, so ehrlich muss man sagen.
Wir hätten ja beinahe die 3-5 Panthers als Tabellenführer gehabt in der Division, was nur komplett abstrus gewesen wäre, Jan.
Ja, aber ich meine, das macht es dann doch aus, oder? Das ist ein Team, was auch ja weit, also qualitativ so weit weg von den Playoffs ist, wie man denken kann, dass das dann halt plötzlich da die Division anführt.
Stell dir mal vor, warum die schmeißen nicht? Den Headcoach und werden dann mit 6-11 Divisionssieger.
Wir brauchen dringend hier, was war das denn für ein Spiel? Es war Rams gegen Seahawks und es war Charlie Whitehurst gegen, wer war der Rams Quarterback? Sieg um die Divisionsmeisterschaft, wo beide
bis ab 500 waren, ja. Und Seattle dann danach, New Orleans schlägt, ja.
New Orleans rausgeschmissen, ja. Das war Marshawn Lynch, der Run, der das Erdbeben ausgelöst hat.
Beastquake, wie er so schön heißt.
Ich habe keine Ahnung. Boah, das war nicht Step. War das noch Stafford bei den Rams?
Nein. Stafford Rams. Sowieso nicht.
Ich glaub's nicht. Nicht Stafford. Gott, wer war denn da?
Du meinst den ehemaligen Nummer 1 Pick da?
Ja. Oklahoma. Auf den komme ich denn gerade nicht.
Bradford meinst du?
Sam Bradford, nicht Stafford, genau.
Ja gut, glaub, aber der ist jetzt wieder verletzt. Aber der ist ja jetzt nicht so ein krasser. Das ist jetzt nicht so ein krasses Quarterback-Duell, sag ich mal. Also Sam Bradford auf der einen Seite zu haben.
Nein, aber Charlie Whitehurst. Ich find's raus, aber vielleicht haben wir so eine Divisionskonstellation am Ende des Tages.
Ja, es wird ganz groß, was da in der NFC South passiert. Wobei, es wird wieder auch ganz groß, was in der AFC South passiert, Jan, weil auch da irgendwie wir Katastrophentouristen egal ob Burger oder Donuts, ja, also wir finden da Fressen, in dem Fall Indy, die bei den, die Commanders zu Gast hatten und der Heinicke Edinger Bowl, Heinicke gewinnt 17-16, nachdem also letzte Woche der Quarterback gebencht wurde, diese Woche wird der OC entlassen, Marcus Brady, und damit, also der Sitz von Frank Reich wird immer heißer.
Ja, man hört ja gerüchteweise, dass Jim Irsay, der Besitzer der Colts, weder mit Frank Reich noch mit Ballard, dem GM, besonders glücklich ist gerade, und das ist ja auch zu großen Teilen auf seiner Entscheidung basiert, dass Erlinger jetzt Starter ist, nicht nur solange Ryan verletzt oder angeschlagen ist, sondern angeblich ja bis zum Ende der Saison. Ich kann diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, trotz aller Schwächen von Matt Ryan, weil Erlinger Man kann ihn mal testen, aber ich weiß nicht, ob man ihm jetzt irgendwie einen Blankoscheck für den Rest der Saison geben sollte, weil das kann natürlich auch gut in die Binsen gehen. Jetzt haben sie mit ihm halt sehr, sehr konservativ gespielt. Das hätte fast gereicht gegen ein ebenso schlechtes Commanders-Team. Und man muss ja wirklich sagen, also diese beiden Parallelspiele, Titans-Texans und Commanders-Colts, das war schon sehr, sehr harte Kost. Also
der Spätslot war übel, ja?
Der war insgesamt übel, wobei ich muss sagen, dass zumindest Rams, Niners ein bisschen mehr Unterhaltungswert hat, aber diese beiden Spiele waren halt wirklich, wirklich schwer anzuschauen. Und auch hier gab es ja natürlich das Ende mit dem langen Pass, der eigentlich nicht mehr ankommen darf, auf Scary Terry McLaurin, wo man eigentlich auch nicht mehr erwartet hat, dass Washington davon noch zurückkommt. Von dem 10-16 Rückstand. Auch diese Zahlen sagen ja alles. Von einem 10-16 Rückstand. Man erwartet nicht, dass irgendein Team zurückkommt. Warum? Weil das halt ein Gurkenspiel war. So. Muss man jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Aber der Heinicke-Pass, ne? Also, Heinicke hat halt irgendwie diesen It-Faktor in solchen Momenten dann auch einen rauszuzaubern, inklusive Touchdown-Run. Und damit war das Ding dann durch, weil das Erlinger da in ein paar Sekunden nicht mehr Richtung Field Goal Reichweite kommt, hat mich jetzt nicht so überrascht. Wobei der erste Pass auf Pittman, den hätte er durchaus fangen können. Und dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Aber von dem Spiel hätte ich mir auch eigentlich nicht noch was angucken wollen, auch wenn es jetzt nicht in die Overtime gegangen wäre. Wollen wir gleich über Malik Willis gegen Davis Mills mitreden oder nicht, wenn wir schon bei der South sind?
Aber die Colts-Saison, also Christian, wir können es nur jede Woche betonen, wir haben es früher als Verkehrsunfall identifiziert und die schicken jede Woche 10 neue Autos drauf.
Und auch das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ja eine Qualität. Das in dieser Konstanz so zu machen. Ja. Schwer zu verstehen. Ja.
Aber jetzt ernsthaft, wenn du der Owner bist, reißt du jetzt die Bude ein und feuerst wieder den GM und den Headcoach?
Also auch sie haben sich schon geschmissen.
Ja, aber der OC hat ja nicht mal die Plays gecallt angeblich. Ja. Das ist ja Frank Reichs. Also das ist einfach nur ein Bauernopfer.
Ja. So ist es. So, wir tun mal was, wir müssen was tun.
Wir machen das mit den Fähnchen, genau.
Ja, genau, wir das mit den Fähnchen.
Sorry.
Aber sehr passend gerade.
Ja, ein bisschen.
Ja, immerhin, ja, im Heinz muss das nicht mehr ertragen. Ich baue zwischendrin übrigens, wieder mal die Trades ein.
Übrigens, oder, ne, so. Christian, das ist auch ein sehr seltsamer Trade, Nyheim Hines abzugeben als ein Receiving Back, der ja durchaus eine gewisse, sagen wir mal, Big Playabilität der Buffalo gut stehen wird, weil genau diese Backs suchen sie. Zach Moss, ich mochte Zach Moss, als er aus dem College kam, ich mochte ihn bei Utah, aber Zach Moss passt zu dieser Offense gefühlt nicht. Zach Moss ist ein Downhill Power Runner. Man könnte jetzt sagen, ja, Jonathan Taylor ist das auch, aber doch ein ganz anderer Typ. Also Zach Moss in einem Scheme, was viel Zone Running hat, ja, kann funktionieren, aber was wollen die den als Backup von Taylor haben? Also, das macht für mich, da hätte ich gerne einen Komplementärback wie halt Nyheim Hines. Macht für mich nicht so viel Sinn, aber hey, die Colts werden es wissen oder auch nicht.
Die Colts haben uns die letzten Monate total überzeugt, dass sie, also, na egal.
Und das Komische ist, wir alle halten ja Frank Reich nicht unbedingt für einen schlechten Coach, oder?
Nee, aber also die Räder fallen seit 12 Monaten, seit so Anfang Dezember 2021 fallen die Räder komplett ab.
Nikola, willst du noch mal über das Vertrauen, was die Carson Wentz entgegengebracht haben, reden? Das war schon abstrus genug. Dann natürlich das Jaguars-Spiel am Ende. Also die Colts sind auf jeden Fall ein Kandidat für viel Unterhaltung gerade. Das kann man festhalten, denke ich.
Es wäre fantastisch gewesen, wenn Wentz für die Commanders gespielt hätte und die Colts geschlagen hätte.
Ja, unbedingt.
Aber
ja. Und zwar nur mit Handoffs.
also wie gesagt, also die Colts sind ein ganz spezieller Fall. Dann kannst du aber gerne das andere, wir haben die Jaguars jetzt schon schlecht geredet, die Colts schlecht geredet. Es bleiben noch Titans und Texans, Jan, bitte sehr.
Die Titans stehen bei 5-2, liebe Freundinnen und Freunde. Das sollten wir vielleicht uns kurz mal vor Augen halten.
Und es wirkt uneinholbar.
Es wirkt uneinholbar und wir dürfen nicht vergessen, dass sie das erste Spiel gegen die Giants relativ, sagen wir mal, ja, vergurkt haben.
Und danach von Buffalo über den Boden gewischt wurden.
Ja, aber das war das Field Goal bei Auslaufen der Uhr, oder? Gegen die Giants, ja. Was sie versägt haben.
Das heißt, nee, ist das nicht da, wo sind die nicht die Giants für zwei gegangen?
Ja, aber ist es nicht das Field Goal bei Auslaufen der Uhr gewesen?
Ach so, kann sein, dass dann verschossen ein Full Field Goal bei war, ja. Miss Field Goal, ja.
Also, sagen wir mal so, sehr weit weg sind sie nicht von 6-1. Und das
sieht fühlt man sich falsch an.
Es fühlt sich sehr falsch an, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass im letzten Jahr die Titans der Number One Seed der AFC waren. Das wird ja auch schnell vergessen, weil auch da hatte man nicht den Eindruck, dass sie dahin gehören.
Also sie haben zwischendurch mal die Chiefs nicht verprügelt. Also das muss man ihnen lassen.
Dieses Spiel war wieder absolut grausam und ja, also dass Malik Willis noch Zeit braucht, das ahnten wir alle, dass das halt doch darin besteht, so ein Spiel auch gegen ein sehr schlechtes Texans-Team, dass er halt eigentlich nur Handoffs verteilt an Derrick Henry, was eine gute Wahl war, wohlgemerkt. Derrick Henry gegen die Texans ist immer eine sichere Sache. und auf der anderen Seite eine wirklich völlig zahnlose Offense, die halt, da tat mir Damien Pierce leid, der wirklich kein einziges bisschen Raum gefunden hat. Ich glaube, dass wirklich auch guter Running Back ist. Davis Mills ist auch, sagen wir mal, entzaubert worden, wäre das falsche Wort, weil der jetzt nie gezaubert hat, aber der hatte in der ersten Saison doch so seine Lichtmomente. Diese Offense, dieses ganze Team, ich frage mich so ein bisschen, was jetzt der Sinn da war, von Cully auf Lovie Smith zu wechseln. Weil besser wirkt das Team nicht. Sorry. Tut's
und dabei hatte ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung in die Texans. Ich hätte nicht gedacht, dass die Texans so weit so abgeschlagen sind. Da hatte ich mindestens zwei Kandidaten in der NFC South schlechter.
Die Titans echt schlechter?
Nein, in der NFC South waren mindestens zwei, die ich schlechter gesehen hätte. Im Augenblick cruisen die Texans ganz entspannt zum Nummer 1 Pick.
Ja, ganz entspannt nicht, weil die Lions sich da auch, sagen wir mal, energisch drauf bewerben. Aber also das war ein ganz fürchterliches Spiel, was mit 17-10 am Ende fast, ja, also gut, die Texans haben halt den Garbage-Time-Touchdown gemacht, aber das war gefühlt nie in Doubt, dass die Titans das gewinnen und trotzdem waren die Titans schlecht. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und sie haben halt Derrick Henry gehabt. Okay.
Ja. So, jetzt haben wir so ein bisschen noch auf alle Quarterbacks geklopft, die da rumlaufen.
Wir müssen gleich mal ein bisschen wieder im Normalmodus sein. Wir bashen gerade alle Teams, das ist eigentlich ja sonst nicht so unser Stil.
Gut, dann finde positive Worte zur Leistung von Zach Wilson gegen die Patriots hier.
Jetzt gibst du mir aber auch hier wirklich die Leckerlis, ne? Also
Ich nehme das, was uns die NFL-Teams diese Woche geboten haben. Was soll ich machen? Ich kann hier keinen Super Bowl erfinden zwischen den Chiefs und den 49ers.
Was wolltest du gerade sagen?
Rein, Jan.
Ja? Ich nehme den als Loss. Es ist...
Same here.
Es tut richtig weh. War vielleicht eine Overreaction auf Mahomes bei mir? Ich weiß es nicht.
Nee, der sah schon sehr, sehr verlockend aus, Christian. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht jemand, den nur du oben hattest oder so.
Wir reden über Zach Wilson, ja?
Ich war nicht alleine, aber...
Und wir reden über Zach Wilson und eure Einschätzung zu ihm, als er aus dem College kam.
Richtig.
Ich glaube, dass der immer noch auf meinem All-Time-Board der Nummer 2 Quarterback ist. Gleich mit Burrow und nach
Lawrence. Nein. Genau. Lawrence hast du davor... Definitiv.
Ja, aber es ist wie gesagt, die Flashplays sind ja immer noch da, aber es gibt halt niemanden, der so ein schlechtes Pocket-Verhalten hat im Moment gefühlt. Der, ganz ehrlich, Nikola, das klingt wirklich gemein. Aber das sind manchmal so die Amerikaner, also bestimmte amerikanische Quarterback-Typen in der GFL, die halt nicht viel Quarterback im College gespielt haben und dann halt rumrennen und das Big Play halt suchen, anstatt einfach die Offensive auszuführen, was dann manchmal dazu führt, dass sie gebencht werden.
Achso, bis eben dachte ich, du sprichst über Aaron Rodgers, aber ja.
Der kam aus dem Nix. Ja, also die Jets sind gut, aber also sind nicht gut, aber sie haben eine gute Bilanz, vor allem für Jets-Verhältnisse. Aber
sie müssen sich halt ärgern, dass dieser Pick 6 vom Board kommt, ne? Ich meine, durch das Roughing the Passer, sonst läuft das Spiel vielleicht anders, ja, aber.
Aber trotzdem. Also, das Ding ist halt, Saleh hat da halt eine gute Mannschaft gebaut, die Defense ist improved, da sind einige Typen, von denen ich auch weiß, dass Jan die total toll findet, mir geht's ähnlich. Aber es ist schade, dass der offensive Output so ist, wie er ist. Und das liegt eben auch vor allem am Quarterback.
Sind wir bei den Jets, bei der Broncos-Einschätzung angekommen, Jan? Sie sind nur ein Quarterback davon entfernt, ihr wisst schon.
Ja, wenn Breece Hall fit wäre, würde ich das fast so sagen. Die haben eine super Defense. Die Defense ist eine der besten der NFL gerade und hat ja nun nicht die besten Voraussetzungen, weil die Offense ihnen da jetzt besonders viel Hilfe an die Hand gibt. Ich mag das junge Receiving Core. Ich verstehe nach wie vor nicht, dass man diese Probleme sich irgendwie selbst schafft mit Elijah Moore, vorher mit Denzel Mims, also das sind beides sehr talentierte Spieler, insbesondere Moore hat ja auch schon bewiesen, dass er in der NFL was reißen kann. Ich habe den Eindruck, dass da irgendwie selbst verschuldet sich irgendwie so ein bisschen in Fuß geschossen wird oder so, keine Ahnung, weil man irgendwas beweisen will oder so. Die haben super Receiving Core mittlerweile, mit Garrett Wilson natürlich an der Spitze. Wenn Breece Hall fit ist, ist das ein Top-Back, gerade für diese Offense, diese Wide-Zone-Offense. Und dann hast du Zach Wilson und Christian, ich widerspreche dir ungern, aber ich hatte jetzt nicht das bessere Gefühl, wenn er außer Pocket rauskommt, ehrlich gesagt. Also der ist in der Pocket nicht gut, aber wenn er rausscrambelt und dann seine Impro-Plays macht, da habe ich fast noch mehr die Luft angehalten. Dieses eine Ding, also ich meine, da waren zwei groteske Picks dabei von den dreien, aber das eine Ding war wirklich, normalerweise musst du nach dem Wurf auf die Bank. Nur, du musst anstelle der Jets ihn jetzt, da halte ich für fatal jetzt zu sagen, naja, lass mal zu Flacco zurück, aber besten zu White. Die müssen jetzt mit Wilson die Saison zu Ende spielen. Sie müssen rausfinden, ob er sich steigern kann. Ob er Progress zeigt. Und das Schlimme ist ja, wenn du dieses Spiel dir anguckst, ich habe von dem Spiel relativ viel gesehen, dass Mac Jones auch eine richtig schlechte Leistung gezeigt hat. Das ist ja auch wenig von dem da, was uns letzte Saison so überrascht hat. Du hast den Pick 6 angesprochen, Nicola, der auch schwierig war. Und auch sonst hat er halt mehrfach bei völlig klaren Plays und klar strukturierten Plays, und das ist ja das, was Mac Jones ausgezeichnet hat, dass er Offenses umsetzen kann. Auch durchaus mit tiefen Bällen. Das ist ja jetzt, hat jetzt nicht den besten Arm, aber das hat er bei Alabama gezeigt, dass er eben auch Deep Ball Offenses umsetzen kann, wenn er muss. Dass der wirklich innerhalb der Struktur Spieler, die der erste oder zweite Read waren, komplett übersehen hat. Gab diese eine Fourth Down Play, wo das Play Design dich schon anschrie, pass ihn halt auf den, ich weiß nicht, ob es der Slot oder Tight End war. Und er zögert, dann läuft er rum und passt dann irgendwo auf den Boden oder so. Also, auch das ist ein bisschen untergegangen, weil Zach Wilson die groteskeren Plays hatte, aber das war auch ein Spiel von zwei echt schlechten Quarterbacks an diesem Tag. Ich sage nicht, dass sie grundsätzlich schlecht sind. Bei Zach Wilson deuten die Zeichen darauf hin, dass er halt sehr, sehr inkonstant ist und wahnsinnig viel Fehler einbaut, obwohl er ja, Christian, das gesagt, immer wieder diese Splash-Plays hat, die wirklich sehr, sehr schön aussehen. Der Touchdown zu Beginn gehörte dazu. Bei Mac Jones gibt's ja durchaus ein bisschen mehr Hoffnung und auch ein bisschen mehr, gibt's ja auch ein bisschen mehr in der NFL, was er gezeigt hat, dass er eben eine Offense umsetzen kann. Und diese Offense ist sicherlich auch nicht die kreativste der Welt, keine Frage. Ich verstehe nach wie vor nicht, auch wenn es etwas besser läuft, als ich dachte, was die Patriots geritten hat, da mit Patricia und Co. zu agieren. Aber gut, Belichick ist manchmal einfach auch ein bisschen wunderlich. Und letztlich hat er natürlich den Benefit of the Doubt, dass ja bei ihm auch relativ viel funktioniert hat. Aber das war auch ein Spiel, das du dir, wenn du Quarterback-Connoisseur bist, nicht nochmal angucken willst.
Und es ist halt das Bizarre, um da nochmal kurz auf die Draft-Evaluation. Ich war ja deutlich niedriger bei Mac Jones als viele andere. Er hat mich ja letztes Jahr so ein bisschen Lügen gestraft. Wenn wir von unterschiedlichen Quarterback-Typen reden, diese zwei. Also auch schon im College. Ja, und, aber es sieht bis jetzt alles nicht so erfolgreich aus. Und ich bin gespannt. Also wie gesagt, es gibt ja keine Quarterback-Controversy, aber ja. Zappi sah bis dato so aus wie Mac Jones letztes Jahr. Nicht ganz
genau
so gut,
das wollte ich auch gerade sagen. Aber, genau das.
Die Frage ist halt wirklich, ob Belichick irgendwann sagt, okay, du kommst halt mit diesen Quarterback-Typen nur begrenzt weit, ne? Weil wir haben ja schon so einen leichten Culture-Shift auch in der NFL jetzt in den letzten Jahren gehabt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Es wird, beide Teams werden spannend zu verfolgen sein. Das ist zweifellos so. Ja. Haben aber auch, und das ist jetzt der letzte Satz dazu, in der Division eine andere Konkurrenz als vor 4 oder 5 Jahren. Weil einfach in Miami und Buffalo andere Dinge passieren. Gute Dinge.
Ja, worauf wir ja lange genug gewartet haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber jetzt ist es tatsächlich endlich passiert. Gut, apropos Miami, die setzen sich in Detroit durch. Detroit macht 27 Punkte in der ersten Halbzeit, das ist gut. Sie machen 0 in der zweiten, das ist nicht so gut. 1 und 6, die Dolphins 5 und 3 und die Dolphins heute sehr aktiv auf dem Trademark, Christian.
Ja, Bradley Chubb, ich habe es gerade schon angesprochen. Das ist natürlich mal eine gewaltige Ansage, sich den zu holen. Haben jetzt mit ihm und mit Phillips zwei interessante Edge-Rusher. Wie gesagt, ich habe das Roster-Building vor der Saison das erste Mal so seit langem ein bisschen verstanden, weil sie halt so total krass auf Geschwindigkeit aus sind. Und natürlich sind sie jetzt total total all-in. Jeff Wilson kommt jetzt noch als Running Back, den der Head Coach offensichtlich sehr, sehr gut kennt. Weil das eben Ex-49er war. Kann da jetzt ehrlicherweise zur Qualität zu wenig sagen, was ihn betrifft. Eine spannende Mannschaft. Die haben zumindest eine Identität. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber die sind durchaus gefährlich, auch in den Playoffs.
Ja, man muss ehrlich sagen, aktuell klappt's halt mehr gut, wenn Tua spielt, ne? Das muss man ja auch anerkennen.
Ja gut, den hatten ja einige auch schon abgeschrieben, ne?
Also, ja. Du bist doch gut, wenn du das Gegenteil beweist. Also
ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch, das müssen wir auch nicht drüber reden, auch bei Quarterbacks sind es die Umstände. Ja, es ist die Offense mit Tyreek Hill und Jalen Waddle sieht halt einfach anders aus. Und lässt ihn eben auch anders glänzen. Das liegt ja nicht nur daran, dass die beiden dauernd tief gehen, das tut ja gerade Waddle nicht andauernd, sondern dass eben, wenn einer tief geht, auch, also du ziehst Defenses halt auseinander. Und die müssen ja immer damit rechnen. Und wenn du zwei so eine Spieler hast, dann gibt's eben auch eine ganze Menge underneath stuff, der halt dann aber bei der Geschwindigkeit, die diese Spieler haben, auch schnell mal weit gehen kann. Ich meine, sie haben Chase Edmonds, was ich verstehe immer noch nicht, warum der da nicht funktioniert hat, weil das eigentlich ein guter Fit war für diese Offense.
Aber der ist ja komplett auf dem Abstellgleis gelandet.
Ui. Der ist komplett auf dem Abstellgleis gelandet. Der ist auch deutlich schlechter gewesen als Mostert, das muss man so deutlich sagen. Der hat ja auch einfach immer weniger Carries gesehen oder immer weniger Snaps auch. Der hat ja auch im Receiving, was ja eine seiner großen Stärken war, halt stark nachgelassen. Jetzt hat man ihn halt verschifft nach Denver im Zuge des Chubb-Trades und sich eben mit Jeff Wilson einen geholt, bei dem man weiß, dass der diese Offense wirklich auch kennt und umsetzen kann. Und Bradley Chubb ist natürlich einfach ein Monster-Signing, klar. Oder ein Monster-Trade. Das kostet halt den First-Rounder, aber das ist natürlich auch ein absolut etablierter, auch da Verletzungsprobleme gehabt, aber wenn er fit ist, ein absolut etablierter Spieler, für den du natürlich ein First auch investieren kannst, wenn du das jetzt gerade machen willst. Und die Dolphins fühlen sich bereit. Und das kann natürlich der AFC East nur gut tun.
Die Dolphins, die einen Fünfrunder für Jeff Wilson bezahlen, Erstrunder, einen Viertrunder und Chase Edmonds für Bradley Chubb bekommen noch einen Fünftrunder 2025
von den Dolphins. Der sehr weit entfernt ist.
Genau.
Ich finde es spannend, das ist irgendwie gefühlt auch eine Tendenz in den letzten Jahren, dass man immer weiter entfernt liegende Future Picks vertradet, weil ein 2025er Fifth Rounder, come on.
Ja, nee, aber hier, die Steelers holen William Jackson von Washington und und ein Siebtrunder 2025. Also.
Naja.
Never underestimate.
Ja, aber gut, aber der galt halt als krasser Cut-Kandidat. Er ist halt, William Jackson wird immer einer der Spieler bleiben, die am College am meisten Spaß gemacht haben auf der Position. Ist aber nach Verletzungsproblemen nicht mehr derselbe Spielertyp. Aber, und auch das hatten wir besprochen, die Steelers sind so verletzt im Defensive Backfield, dass er denen sogar tatsächlich weiterhelfen könnte.
Ja, die Kompensation, da wandert nicht ein Sechstrunder für übernächstes Jahr über den Tisch, sondern da kommt noch ein Siebtrunder für übernächstes Jahr zurück. Das meinte Jan halt.
Das ist minimal mehr als halt Cut. Also.
Ja, aber dass man sagt, Moment, wir kriegen noch irgendwo was mit dem Spieler. Ne? Also das ist, und ja, ich gebe recht, William Jackson nur ein Jahr bei Houston gespielt, aber dieses Jahr war absolut fantastisch. Absolut großartig.
Apropos Trades, wenn wir schon dabei sind, wir waren ja gerade bei Lions. Die Lions geben TJ Hockenson ab, ihren Tight End, an den Divisionskonkurrenten Vikings, geben auch noch ein Viertrunder 23, ein Conditional Viertrunder 24 ab und bekommen dafür von den Vikings den Zweitrunder 23 und ein Drittrunder 24. Christian, also eine Waffe weniger bei den Lions, dass die als Seller auftreten, jetzt nicht weiter verwunderlich, und sie sammeln Picks für den X-Neuaufbau?
Kam für mich aber wirklich ein bisschen aus dem Nix, gebe ich zu. Also den habe ich nicht kommen sehen. Die Offense hat sich natürlich verändert dieses Jahr. Jetzt muss man sagen, dass halt in Detroit auch einfach viele Verletzungsprobleme hatte mit Sam Brown, der raus war, Chuck, Jameson Williams. Ich verstehe, was Detroit macht, weil auch die werden dieses Jahr nicht im Super Bowl spielen. Ich finde, das ist grundsätzlich ein guter Trade für Minnesota, weil Cousins auch immer sehr gerne Titans eingebunden hat in den letzten Jahren. Stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, was mit Irv Smith ist, der, glaube ich, Free Agent wird nach dem Jahr, weil er die 50 Option nicht gezogen hat. Der hat den Durchbruch da noch nicht wirklich geschafft. Interessanter Deal, und Mensa sagt sich halt so, don't trade innerhalb von der Division, ist uns egal. Und ich sag mal so, die Vikings-Fans sind definitiv glücklicher als die Packers-Fans heute. Das ist mal, und heute heißt, wir nehmen am Tag der Trade-Deadline auf.
Das heißt, die ist durch, als wir zum Moment der Aufnahme, ja? Also da passiert nichts mehr.
Ja. Naja, gut, Mensa, da weiß man ja, das sind Leute mit hohem IQ, aber nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Trade aus Lions Sicht überhaupt nicht. Das ist auch, das ist genau die Diskussion, die man bei Carolina jetzt hatte. Neuaufbau, lass mal irgendwie unsere jungen Säulen vertraden. Warum? Also, dass man Christian McCaffrey abgibt oder meinetwegen einen Shaq Thompson, wenn man das getan hat oder so. Völlig d'accord. Du gibst alternde, McCaffrey ist nicht alt, aber bei ihm ist es eben die Verletzungshistorie, Spieler ab und holst die Picks. Aber warum gibst du einen TJ Hockenson ab? Habe ich auch eine zu hohe Meinung von dem. Ich finde den wirklich immer noch ziemlich underrated in der NFL, war er natürlich als Draft Prospect nicht. Aber du gibst den ab, machst im Grunde genommen einen Pick-Swap. Also du kriegst zwei Picks, du gibst zwei Picks ab, du kriegst natürlich bessere Picks, ja. Aber du gewinnst, also das Pick-Volumen steigert sich nicht mal. Und das ist doch genau, also diese Offense, wenn man den Quarterback mal weglässt, die ist doch wie gemacht dafür, dass da ein junger Quarterback hinkommen kann. Du hast zwei schnelle, unterschiedliche Typen, aber zwei sehr schnelle Spieler dann mit Chark und mit Jameson Williams, die dir Räume öffnen, und du hast drunter mit Amon-Ra St. Brown und TJ Hockenson wieder auch sehr unterschiedliche Typen von Underneath Receivern, die aber mit dem Ball auch was anstellen können. Gerade Hockenson ist ja ein sehr guter Athlet. Das ist für mich wie gemacht, da willst du doch einen jungen Quarterback reinsetzen. Wenn Hockenson jetzt ein alternder Star ist oder so, dann könnte ich das verstehen. Ein Zach Ertz kann ich total verstehen. Gutes Beispiel, Nicola, gutes Beispiel. Aber die gebe ich, warum, das sind doch, gerade wenn du einen Quarterback draftest, und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass die Lions nächstes Jahr einen Quarterback draften, relativ hoch, vielleicht gewinnen sie auch noch ein paar Spiele mehr, wissen wir nicht, aber die Chance ist relativ groß, dass sie einen Quarterback draften, der auf seinem Rookie-Vertrag erstmal ein paar Jahre sitzt und nicht besonders teuer ist deswegen. Da hast du doch eben die Möglichkeit, dass du dir einfach einen Skill-Core aufbaust, wo du vielleicht auch ein bisschen Geld investierst, vollkommen okay, musst du später vertraden. Kannst ja alles machen, aber ich gebe doch nicht TJ Hockenson in diesem Moment ab, nur weil die Saison den Bach runtergeht. Das kann ich nicht nachvollziehen, echt nicht.
Gut.
Ganz kurz noch, für die Vikings, ja, je länger ich drüber nachdenke, am Anfang dachte ich, naja, ob das jetzt der Trade ist, der sie irgendwie over the hump bringt, je länger ich drüber nachdenke, ist das eine wirklich gute Idee. Irv Smith fällt halt jetzt irgendwie 2 Monate aus oder so. Hat eh nicht ganz das gebracht, was sie sich vielleicht erhofft haben. Hockenson ist eben auch ein sehr, sehr guter Blocker. Das heißt, für das, was sie spielen wollen mit Cook und Mathison, ist der auf jeden Fall nochmal ein Upgrade. Also das ist ein sehr guter Trade für die Vikings. Und ich meine, wir können uns lange und breit darüber unterhalten, ob deren Record jetzt true ist oder nicht. Aber die nehmen eben diese Chance jetzt wahr. Und so viel haben sie da jetzt gar nicht investiert.
In einer Division, wo alle strugglen und wo die Vikings, wo die Vikings darauf warten können, dass vielleicht die Eagles sich mal hinlegen und dann sind die Vikings da und sind gar nicht so weit davon entfernt, vielleicht sogar die Nummer 1 in der NFC zu werden. Also von daher, warum nicht?
Oder wir haben wieder genau dieses Championship Game und diesmal wird es vielleicht nicht ganz so deutlich wie vor ein paar Jahren.
Also Vikings Eagles hatten wir, stimmt, das war
Foles gegen Keenum. Und auf der anderen Seite halt Bortles gegen Brady, finde ich immer noch, also da sticht irgendwie ein Quarterback so ein bisschen
hervor. Ach so, wir hatten Eagles gegen Vikings auch irgendwie, als Andy Reid dann noch Headcoach war. War es mit Culpepper noch? Glaube ich schon, oder? Irgendwie in Philadelphia, irgendein eisiges Spiel, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß nicht, ob es ein Championship Game war, aber ja.
Ich glaube nicht Championship Game, weil
das Championship war die Woche drauf mit den Falcons, kann das sein?
Ja, also genau, Championship Game gab es ja nur eins, was Reed erfolgreich gestalten konnte, und da die Vikings zu der Zeit nicht im Super Bowl waren, wird es das nicht gewesen sein.
Ja, aber die Falcons auch nicht. Das muss das sein, dass sie gewonnen haben. Naja, und dann standen sie genau im Super Bowl gegen die Pats und haben ihn verloren. Ne?
Richtig.
Ja gut, also wir haben Lions und Vikings besprochen. Auch die Bears waren sehr aktiv. Letzte Woche haben wir schon besprochen, dass sie Robert Quinn für eine Viertrunde an die Eagles abgeben. Sie haben dann diese Woche Roquan Smith an die Ravens abgegeben, bekommen dafür AJ Klein zurück. 2023 Zweitrunde, 2023 Fünftrunde. Und ihren eigenen 2023 Zweitrunder haben sie investiert, um Chase Claypool von den Steelers zu holen, Christian.
Ja, der Trade hätte noch besser ausgesehen, wenn es jetzt nicht der Ravens Second Rounder gewesen wäre. Aber gut.
Es ist ihr eigener, oder?
Gut, dass man Justin Fields hilft.
Es ist ihr eigener, den sie weggetradet haben, nicht den von den Ravens, glaube ich.
Ja. Ursprünglich hieß es wäre der Pick von den Ravens gewesen. Aber es ist nach allem, was man jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß und bestätigt worden ist, dass es der eigene ist, der vermutlich eben schlechter ausfallen wird als der von Baltimore. Das ist der Hintergrund der Aussage. Chase Claypool war ja irgendwie schon permanent unzufrieden in Pittsburgh und hat die Rolle jetzt nicht wirklich gehabt, die er wollte. Das ist interessant, wie sehr die Steelers, die ja immer noch mit Johnson einen sehr guten Receiver haben, ihre Offense ein bisschen umgebaut haben. Also Juju jetzt in der Free Agency weg und jetzt der Trade. Ich finde es vom Value her gut für Pittsburgh, ehrlicherweise. Ich mag Chase Claypool, aber irgendwie so wirklich gefittet von dem, was sie machen wollten, hat er jetzt zum Schluss nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie er eingesetzt wird in Chicago. Ergibt für mich eine Menge Sinn. Trifft dort auch auf den einen oder anderen ehemaligen Teammate oder zumindest Programmmate mit EQ und Kmet. Also das kann schon. Wir nehmen hier ganz stark wahr, dass Chicago jetzt stark in Draftkapital investiert, beziehungsweise jetzt auch in Leute, die das jetzige Regime entsprechend will und sich davon alten Spielern verabschiedet hat. Der Prozess wird noch dauern, aber ich glaube schon, dass der Fields entsprechend weiterhelfen kann. Nicht ganz billig, aber ich mochte den immer sehr. Aber die letzte, wie gesagt, der schien sehr unzufrieden zu sein.
Wen ich sehr mochte, das ist in diesem Podcast wahrscheinlich nicht ganz unbekannt, ist Roquan Smith. Und ich, ja, also man wollte ihm offensichtlich kein Geld zahlen. Das heißt, man hat ihn jetzt abgegeben für ein bisschen mehr, als man dann wahrscheinlich als Comp-Pick bekommen hätte, wenn man überhaupt Comp-Picks bekommt, weil es kann natürlich sein, dass die Bears shoppen gehen. Ich also ein bisschen überraschend fand ich das schon, dass der zu den Ravens ist, weil bei den Ravens hat man über viel über Receiver nachgedacht. Zumindest wurde darüber diskutiert. Da ja auch einige Ausfälle, Bateman eben jetzt aktuell zu beklagen sind. Ich brauche Roquan Smith nicht unbedingt bei den Ravens, das ist eine persönliche Meinung, aber das ist für mich ein Spieler, der jedes Team weiterbringt. Claypool fand ich ein bisschen teuer als Trade, aber okay, sie wollten jetzt was machen noch offensichtlich. Weiß nicht, wie viel Sinn das macht in Anbetracht des Records und der Saison, aber andererseits ist es einfach so, darüber reden wir seit der Draft spätestens, dass man Fields halt Waffen besorgen muss und schnellstmöglich, man hätte das viel früher machen müssen, dass man dem vernünftige Waffen besorgt. Jetzt hat man eine, wenn man Claypool halt dann wirklich als Big Slot einsetzt, der eben eine gute Underneath-Anspielstation bietet, der ja aber eben auch die Athletik hat, um das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Ist, denke ich, eine gute Wahl für die Bears. Ich finde sie ein bisschen teuer. Ich glaube, man korrigiert jetzt etwas, was man vorher ein bisschen verbaselt hat, ganz ehrlich.
Gut, und dann ein Pick, der kam kurz bevor wir mit unseren Aufnahmen begonnen haben und wo ich erstmal dann sofort losgetigert bin, um zu gucken, hat sich irgendwas verändert bei der Sperre. Die Jacksonville Jaguars traden für Calvin Ridley, der die ganze Saison gesperrt ist wegen dieser Wettgeschichten da auf die Falcons letztes Jahr, geben 5 Runden 23 und Conditional 4-Runder 2024 ab. Der muss ich sagen, der hat mich auch ein bisschen gewundert, aber gut.
Naja, unabhängig von der Sperre war es ja so, dass Ridley ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ja vorher schon seine Mental Health Probleme öffentlich gemacht hat und ja auch gesagt hat, dass er gerne einen Tapetenwechsel hätte. Und manchmal ist es ja einfach so, da geht es gar nicht ums Team, da geht es gar nicht darum, dass die Falcons was falsch gemacht haben, sondern dass man einfach irgendwie einen Neuanfang braucht, auch für seinen eigenen Kopf. Und von daher, ich finde es anstelle der Jaguars jetzt nicht unbedingt eine falsche Idee, sich einen ja erwiesenermaßen, wenn er fit ist in jeder Hinsicht und auf dem Spielfeld sein darf. Ne, ist, wenn ich das jetzt
auch nicht schon mir klar, erinnere, mir schon alles klar, aber eine Stunde vor der Trade Deadline ist der Zeitpunkt ist komisch vor.
Ist richtig. Wobei ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht, ich wollte den Satz ja gerade noch sagen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist er ja auch, muss er ja auch reinstated werden. Das heißt, er ist ja länger gesperrt, offiziell. Ja, er ist ja nicht für ein Jahr gesperrt.
Sondern also er ist mindestens für die Saison gesperrt und kann dann sich Jahr bewerben,
bewerben, dass er reinstated wird. Ja. Das ist von daher, also ich finde, ja, ich glaube, die Falcons wollten einfach das Thema beenden. Die Jaguars haben zugegriffen und wenn bei Ridley, was ich ihm wirklich, ich gönne ihm wirklich alles erdenklich Gute, und finde diese Sperre nach wie vor abstrus, gerade im Vergleich zu anderen Sperren, aber hey, das ist die NFL. Darüber haben wir auch schon das eine oder andere Wort verloren. Das ist für die Jaguars erstmal ein guter Trade mit relativ geringem Risiko. Und das, was du rauskriegen kannst, ist ja extrem viel.
Das sowieso, ja. Wobei, mal gucken, was in der Condition ist, aber ja. Gut, ich glaube, wir haben die meisten Trades, die auch relevant waren. Nee, einen haben wir noch. Hier, Kadarius Toney zu den Chiefs, Christian?
Hated.
Absolut hated. Das ist aber keine objektive Beurteilung, Christian.
Nein, nur Chargers Perspektive. Also, der Jan und ich, wir haben ja so ein bisschen die Augen gerollt, als Evander Robinson zu Toney. Das sind nicht die gleichen Spielertypen, aber kannst mit denen ähnliche Sachen machen. Andy Reid wird Spaß haben mit dem. Also das Ding ist halt, auf einer objektiven Ebene, ich mochte Kadarius Toney sehr im College, nicht so sehr wie Urban Meyer, muss ich zugeben, nicht so sehr wie Urban Meyer. Ich mochte ihn sehr. Und die Chiefs haben eh eine der variabelsten Offenses und ja, so ein bisschen, ich komme jetzt hier auf das amerikanische Sprichwort, aber sie haben schon so viele Möglichkeiten, gute Spieler. Und dann kommt halt Toney noch dazu, warum auch nicht. Also die Reichen werden reicher quasi. Und ja, das kann sehr interessant werden. Also Toney, der auch ein bisschen verletzt war, nie so die Rolle gespielt hat. Mid-Round-Pick nicht so billig, aber wie gesagt,
Drittrunde, Sechsrunde.
Den du offensiv suchen kannst.
Drittrunde, Sechsrunde.
Ja, also wie gesagt, günstig war es nicht, aber ja, das ist das ist halt so ein Spieler, der dir halt wirklich nochmal in einem Spiel eine Dimension geben kann, die du vorher nicht hattest, und das wird dann vor allen Dingen Richtung Playoffs relevant werden.
Gut, also das sind die Trades, die bei der Trade Deadline so passiert sind. Christian McCaffrey haben wir letzte Woche schon besprochen. Christian McCaffrey, der Jan sich anscheinend ganz gut eingelebt hat bei den 49ers, um mal auch wieder über gute Spiele zu sprechen.
Ja, wenn man versucht zu ignorieren, dass er zweimal den Ball fallen lässt, kurz bevor er dann richtig frei dreht. Also die Ball Security fand ich jetzt nicht so überragend. Also er hat zweimal gefumbled. Das eine war, glaube ich, war dann No Play oder so. Das andere Mal kriegt sein Receiver McCloud kriegt den Ball halt direkt in den Schoß. Mhm. Aber also Glück gehabt, aber da dachte ich so, und dann wurde er ja auch kurz bei ein paar Plays, hat er dann Wilson gespielt, wurde er erstmal nicht auf die Bank gesetzt, aber hey, komm mal runter und halt den Ball fest. Und danach gab es dann eben, wie ich es nannte, das David Patton Special, ein Touchdown Run, ein Touchdown Pass, ein Touchdown Catch von McCaffrey. Ich habe danach gesehen, LaDainian Tomlinson hat es auch mal gemacht, Walter Payton auch mal, er ist der vierte in der NFL-Ära, also seit dem Merger. Ja, war natürlich dann eine gute Partie von ihm. Und man sah ja auch, dass er natürlich diese Offense weiterbringen wird. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Offense dann nicht nur aus Dump-Offs von Garoppolo auf McCaffrey bestehen wird. Da muss sich Shanahan ein bisschen Gedanken machen. Klar, Debo Samuel kommt auch noch zurück. Aber das sah natürlich insgesamt schon nach einer ganz guten Vorstellung aus der 49ers. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, die Rams haben Probleme. Das ist auch nicht besonders neu. Sie können den Ball nicht laufen. Stafford ist super schnell unter Druck, hat wenig Zeit. Die Defense ist ein bisschen anfällig. Da muss man auch gucken. Aber auch in der NFC West ist es ja so, dass da kein Team und vielleicht am ehesten noch das, was viele vor der Saison auf den letzten Platz getippt haben, sich so richtig auszeichnet. Oder ohne Fragezeichen ist.
Ja, man kann sich zumindest eher anschauen als andere Divisionen in der NFL. Von daher will ich dann, also ja, ne, so ist es ja, also Seattle macht ja Spaß, San Francisco, wenn die alle gesund sind, auch. Die Rams haben bestimmt auch Potenzial. Wobei, Christian, die Rams hatte man vielleicht heute dann auf dem Trademarkt erwartet und da blieb's ruhig.
Ja, die waren in den letzten Jahren eher auf der aktiven Seite. Da blieb es ruhig. Es gab ja auch die Gerüchte, dass McCaffrey, dass auch die Rams Interesse hatten. Ja, bisschen ungewohnt. Ich würde Los Angeles trotzdem nicht abschreiben, weil die Niederlagen, die sie haben, waren halt wirklich gegen gute Teams, gegen gute Mannschaften. Aber sie müssen halt anfangen, es ist wirklich banal, sie müssen wirklich anfangen, offensiven Rhythmus zu finden. Weil davon ist noch relativ wenig zu sehen.
Im Augenblick wären die 49ers das siebte Team in der NFC. Also wir hätten Dallas und die Giants 6-2 Wildcards und dann die Niners 4-4. Gleich auf mit den Commanders und dann kommt erst der ganze Rest. Einmal schütteln bitte. Bucks, Packers, Cardinals, Saints. Jo, Rams, alles dahinter. Ist es spannend in der NFC, Jan? Wollen wir es mal so formulieren?
Es ist spannend in der NFC. Und da bewerben sich viele Teams um eine Playoff-Teilnahme. Da sind wir doch froh, dass die Playoffs erweitert worden sind, damit wir richtig, richtig viel Qualität sehen dann im Januar, oder?
Ja, aber das ist das typische Spiel. Dann kommt dann irgendwie so ein, keine Ahnung, 7-9 Packers-Team um die Ecke und haut die Eagles raus.
Alles ist möglich. Die haben das mit den Giants da mal durchgemacht, ne? Also...
Aber Christian, was nicht überrascht haben dürfte, ist, dass die Packers gegen die Bills verlieren. Wobei es lief dann auch noch vieles gegen sie, wie zum Beispiel die Verletzung von ihrem Receiver Christian Watson. Beziehungsweise die Gehirnerschütterung.
Ja, das sah auch nicht so gesund aus. Gut, es lief insofern für sie, dass er noch zwei Picks wirft, wo du dir halt auch Fragen zustellst. Sie haben den Spread gecovert. Und ist das ein Erfolgserlebnis? Ich weiß es nicht. Aber ja, sie sind da als Außenseiter hingefahren. Ich habe eigentlich wirklich, also gute Kunst ist gute Kunst. So, der macht halt keine Verrückten, aber ey, versuch's doch wenigstens. Keine Ahnung. Also, man weiß nicht, in welchen Diskussionen sie waren. Man kann jetzt heute sagen, die Packers sind nicht schlechter geworden, sind auch nicht besser geworden. Mir fehlt das Vertrauen, dass die Offense noch zu fixen ist. Zumal, wir haben ja über den Typus Rodgers letzte Woche ein bisschen ausführlicher auch schon gesprochen, oder vor zwei Wochen. Wirkt jetzt nicht wie der große Motivator in-house. Und das, gerade wenn es schlecht läuft, gehört das halt dazu.
Ich fand es auch bezeichnend, wie sehr die Packers eine Zeit lang relativ stumpf, durchaus erfolgreich wohlgemerkt, aber gelaufen sind. Also wie dass man noch eine ganze Zeit in dem Spiel halt den Ball aus Rodgers Händen genommen hat, das wäre früher auch nicht passiert.
Gut, und dann vielleicht der Headscratcher des Tages. Die Browns verprügeln die Bengals. 32-13 hätte ich so jetzt nicht erwartet. Die Browns hatte ich auf dem Weg auch irgendwie im Fahrstuhl nach unten, so nach dem Motto, irgendwie die Mission, irgendwie keep it alive, bis Deshaun zurückkommt, stark kompromittiert, aber nach dem Sieg sind sie dann plötzlich irgendwie wieder dabei, Jan.
Ja, bei den Bengals hat man halt sehr, sehr stark gemerkt, die Verletzung, insbesondere Ja'Marr Chase, das hat halt für sehr, sehr viel Verlust in der Pass-Offense gesorgt, plus wir müssen jetzt das nicht jedes Mal aufmachen, aber die O-Line, das war natürlich auch wirklich bitter. Also Burrow war ja bei fast jedem Dropback unter Druck. Die haben keine Löcher aufgemacht für Mixon. Die Cleveland D-Line ist da wirklich komplett rübergerollt. Weil das hat man ja zwischendurch Angst gehabt, dass sich Burrow verletzt. Und ja, auf der anderen Seite haben die Browns also überraschend gut gespielt mit Brissett. Also der hat halt doch auch überraschend viel Plays besorgen können, gerade auf Amari Cooper outside, aber auch auf Peoples-Jones, der hat ein paar, weil die waren halt relativ frei und laufen können die Browns eh, also da ist die Baseline halt relativ hoch, wenn du Chubb und Hunt hast. Hunt, der übrigens nicht getradet wurde heute, wo wir ja viele mit gerechnet hatten, dass es da einige Suitors gibt. Gab es vielleicht, aber entweder hat der Preis nicht gestimmt oder vielleicht haben sie sich doch, genau wie bei Cam Akers, der ja jetzt die letzten Spiele bei den Rams nicht gespielt hat, vielleicht war der Markt dann doch nicht so groß, zumindest nicht für diese Typen Running Back, wobei ich mir Kareem Hunt bei den Bills nach wie vor hätte sehr gut vorstellen können, als Typus Runner. Gut, aber jetzt haben die Browns weiter ihren One-Two-Punch mit Hunt halt wirklich einen sehr, sehr guten Backup für Nick Chubb. Und war fand ich auch überraschend, also gerade, dass die Browns den Ball auch so gut bewegen konnten, auch mit dem einen oder anderen Bigger Play im Pass-Game bewegen konnten. Ja, wie gesagt, bei den Bengals, da reden wir halt immer wieder über dasselbe, dass Burrow die Kohlen aus dem Feuer holen muss, weil der halt mit seinen Receivers, weil halt die Offense eben keine so eine Baseline bietet, wie sie die Browns haben. Und oft genug gelingt das. Mit diesem Spieltag ist es sehr, sehr deutlich nicht gelungen.
Ja, und die Bengals, die nicht nur ein Rekordproblem bekommen, sondern natürlich mit 0 und 3 auch einen desaströsen Divisionsrekord haben, der später als Tiebreaker dann wehtun könnte fürs Protokoll. Also Buffalo, Tennessee, Kansas City und Baltimore als Divisionsführende im Augenblick in den Playoffs in der Hand, also beziehungsweise Wildcards werden im Augenblick die Jets, die Dolphins und die Chargers. Und dann bei 4 und 4 in der Hand die Patriots und die Bengals. Das im Augenblick der Stand der Dinge in der AFC. Wir machen eine kurze Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute-Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks, NFL und nachdem wir uns über diese ganzen Highlights, die uns geboten wurden, in Woche 8 unterhalten haben, geht's direkt weiter mit Woche 9, das First Night Game um 1.15 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und der Rest dann wieder wie gewohnt ab 19 Uhr am Sonntag. Und das First Night Game können wir natürlich nicht auslassen. Christian, Houston hat Philadelphia zu Gast, dazu wieder ganz groß, der Amazon Kost, Philadelphia mit 14.
Normalerweise Philadelphia mit mindestens 17 Punkten.
Gut, dann die Wege von Christian und mir trennen sich
ja
Sonntagmorgen in Paris und das ist gut so, denn die Chargers treffen dann auf die Falcons, die Chargers mit 3 Jahren.
Ja, da muss ich, sorry, Nicola, ich hab dir den Sieg gönnt, aber da muss ich mit Christian gehen. Das müssten die Chargers eigentlich mit mehr als 3 gewinnen.
Das Duell der Oregon Quarterbacks. Gut, dann.
Ja, wie hat einer so schön geschrieben, es ist schön, dass Arthur Smith Marcus Mariota nicht mehr wie Tim Tebow behandelt. Also, dass er ein bisschen mehr werfen dürfte.
Ja. Nun, schauen wir mal. Vielleicht, also ich meine, die gute Nachricht für Atlanta ist ja, das Team scheint besser zu sein, als man denkt, und sie haben viel Cap Space und ein paar Draft Picks. Also warum nicht? Dann Lions gegen Packers, Christian. Die Packers mit 3,5 auswärts.
Der Katastrophentourist in mir will einen Lions-Sieg sehen. Sorry, Packers-Fans, ne?
Das wäre so gut.
Du willst aber auch in Wisconsin langsam nicht nur die Hütte brennen sehen, sondern den ganzen Wald, oder?
Wald und die Käsestuben.
Fondue ist lecker, aber trotzdem.
Ich habe kein Gefühl für das Spiel. Ich glaube, die Packers gewinnen mit 5 und ich weiß aber nicht, keine Ahnung, das ist komplett geraten. Ich bin sehr unsicher.
Katastrophentourismus Teil 2, Jan. Die Patriots gegen Colts. Die Patriots mit 5,5.
Zwar ist Ellinger kein Rookie-Quarterback, aber ein junger Starter und spielt gegen Belichick. Das müssten die Patriots machen. Eigentlich schon.
Wenn das jetzt mit 30
Punkten... Ja, mit mehr als 5,5.
Wenn das jetzt mit 30 Punkten für die Patriots ausgeht, Christian, ist dann Frank Reich nächste Woche noch Head Coach?
Ich glaube nicht, dass eine Liga-Niederlage so viel verändert. Ich glaube es nicht. Die Frage ist ja auch so, es gab ja auch Spekulationen, wer für diesen Quarterback-Wechsel verantwortlich war. Und da haben ja auch viele Spiele schon von Örster geredet. I don't know. Ich weiß es nicht. Ausschließen würde ich aktuell nichts mehr. Wirkt ein bisschen chaotisch in Indianapolis. Ich glaube nicht, dass er weg ist, aber there's always a chance.
Gut. Dann, Christian, die Jets gegen die Bills. Die Bills mit 13 auswärts.
Die Bills mit 24. Also, die Jets Defense ist gut, aber ich glaube, dass die Bills mindestens 10 Punkte mit ihrer Defense scoren werden. Also, ein Pick 6 oder Fumble und ein Field Goal, dadurch vorbereiten die einen Turnover.
Gut. Dann, Jan, die Washington Commanders haben die Minnesota Vikings zu Gast. Die Vikings, die zwar 6-1 sind, aber immer wieder knappe Spiele haben. Die Vikings Favorit mit 3,5.
Auch hier muss ich mit höher gehen. Also, ja, sie haben knappe Spiele gehabt und lassen uns auch immer wieder entweder spannend werden oder starten schlecht. Aber die Commanders, das ist auch kein Team, was mich in irgendeiner Form überzeugt. Das war bei mit Wentz so, das ist mit Heinicke so. Und Heinicke ist vielleicht noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Stimmung geboten. Oder man kriegt ein paar spektakuläre Plays zu sehen. Aber nein, das geben die Vikings höher.
Cardinals gegen Seahawks, Christian. Die Cardinals mit 2. In der Partie ist es auch nicht das Over-Under.
Ja, es ist völlig bizarres Hinspiel, wo die Cardinals Defense irgendwie die einzigen waren, die Nummer von den Seahawks Offense hatten. Ich glaube, das passiert nicht nochmal. Die Seahawks gewinnen mit dem Field Goal.
Okay, dann, es war vor 10 Monaten Playoff-Spiel. Nichts fühlt sich weiter an als das, Jan. Tampa Bay gegen die Buccaneers gegen die Rams. Die Bucks mit 3 zu Hause.
Oh, beide machen wirklich keinen guten Eindruck, aber ich muss ehrlich sagen, ich gehe outright mit den Rams hier. Und die Bucks sind irgendwie, also klar, die Rams können nicht laufen, was jetzt gegen die Bucks eine relativ günstige Sache ist eigentlich. Vielleicht kommt ja Cam Akers jetzt zurück, wo er hat sich ein paar Wochen ein bisschen schonen können, weil der sah ja auch einfach seit seiner Achillessehnenverletzung überhaupt nicht mehr wie der Backup, der er vorher war. Und wie gesagt, die Bucks haben Probleme mit dem gegen den Lauf. Man sollte selten gegen Tom Brady wetten. Hier mache ich es aber, weil ja, das ist schwierig. Also das ist ein echter Krisengipfel, der vielleicht auch ein bisschen Pfeffer drin hat. Das wäre nicht verkehrt. Wenn wir nur zwei Abendspiele, also Nachmittagsspiele, ne? Ist eh ein etwas zusammengeschrumpfter Spielplan bei 6 Byes. Aber Ja, ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen was zu bieten hat. Ich gehe trotzdem mit den Rams.
Dann Sunday Night, Christian, Kansas City gegen Tennessee. Kansas City, die Chiefs mit 12,5.
Gegen ein 5-2-Team? Entschuldigung.
Wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Zumal die Titans letztes Jahr in Kansas City gewonnen haben.
Ich meinte es nicht so ernst. Ich meinte es nicht so ernst, weil die Titans, keine Ahnung, wie die, naja, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Wir haben noch letztes Jahr keine Ahnung.
Die Titans sind auch nicht so gut. Die Titans sind auch nicht so gut, wie die Bilanz ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, man müsste halt nochmal wirklich tatsächlich in die Bilanz von denen gucken. Ich habe aber den Eindruck, dass sie relativ wenige Spiele deutlich verlieren. Und dass sie auch gegen Mahomes und Co. schon gut, das ist eine andere Offense als letztes Jahr, muss man sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Ravens und die Gameplans von ihm und seinen Coaches defensiv immer ziemlich gut waren. Chiefs Favorit, aber es wird enger.
Und dann, Saints gegen Ravens. Monday Night, die Ravens auswärts mit 3.
Ich gehe mit den Ravens, auf jeden Fall. Ich nach wie vor halte ich die für besser als ihren Record. Ich weiß, dass you are what your record says you are, aber die Ravens gewinnen es.
Das heißt, nach euren Prognosen wären die Falcons dann mit 4-5 Divisionsführer der NFC South. Das kann nur gut werden, diese NFC South. Gut, dann.
Ja, du kannst dich nicht dauernd dagegen wehren. Wir hatten das ja letztes Jahr schon. Irgendwann sind sie halt mit einer negativen Bilanz in den Playoffs und dann wirst du es feiern.
Ich bleibe immer noch beim Punkt, dass sie da letztes Jahr nichts drin verloren hätten.
Nee, hatten sie auch nicht.
Und auch dieses Jahr nichts drin verloren hätten, aber gut, wie gesagt, es ist höchstens positiv zu sehen, dass der Kampf wieder zumindest stimmt, auch wenn ein paar Side-Effects immer noch ein bisschen Kopfschmerzen verursachen. Und wie gesagt, Trade, viele Picks und viele Parts unter dem Salary Cap, also die Sünden sind ausgestanden quasi.
Und man muss ja sagen, das, was wir vor der Saison erwarteten, sind sie ja schon eine der positiven Überraschungen. Eben. Also die gehören dieses Jahr eher in die Playoffs als letztes Jahr, auch wenn es nur graduell ist.
Ja, gut. Aber auf der anderen Seite, die NFC bekleckert sich insgesamt nicht mit Ruhm, von daher, also vielleicht sind sie tatsächlich das 7. oder 8. beste Team, wer weiß es. Gut, genug geredet. Vielen Dank an Christian und an Jan, dass sie sich wieder die Zeit genommen haben, nächste Woche hoffentlich dann besseren Football zu besprechen, als das, was wir phasenweise diese Woche gesehen haben. Sorry, liebe NFL, aber das geht doch weitaus besser. Mehr US-Sport in den College-Football-Sofa-Quarterbacks am morgigen Mittwoch und in der Big Show am Donnerstag. Machen Sie es bis dahin gut. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show, jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.